böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Bonusfolge von Böses Blut. Falls ihr diese Folge ganz frisch, also am Tag des Erscheinens hört, dann sollte auf eurem Kalender der 8. März 2026 stehen, also der Internationale Frauentag, den wir heute auch als Anlass dieser Bonusfolge aufgreifen wollen. Wir haben uns bei der Vorbereitung echt Gedanken gemacht. Wir haben lange überlegt, was für einen historischen Fall und was für eine Geschichte wir am Frauentag erzählen können und wollen. Und naja, natürlich stand da irgendwie ein Thema sehr präsent im Raum, nämlich Tötungsdelikte an Frauen, besonders durch ihre Partner oder Ex-Partner, schlicht und ergreifend, weil das leider ein Dauerthema durch alle Epochen ist. Also an Fällen aus dem 19. Jahrhundert hätte es uns da absolut nicht gemangelt. Wir haben hier im Podcast auch schon über historische Femizide gesprochen. Und wir werden das in Zukunft ganz bestimmt wieder tun, aber für diese Bonusfolge haben wir uns aus verschiedenen Gründen anders entschieden. Vor allem fanden wir es irgendwie gar nicht mal so angebracht und so passend, gerade heute eine Frau in der Position eines Gewaltopfers darzustellen. Und deshalb haben wir aus unserem Fundus eine ganz andere Geschichte ausgewählt, in der Frauen zwar auch ein Unrecht geschieht, ganz schön vielen Frauen sogar, in der es aber auch um die Abwehr dieses Unrechts geht. Die Folge, die ihr gleich hört, ist übrigens komplett unblutig, sodass wir keine Inhaltswarnung brauchen. Es wird um eine sehr zweifelhafte Maßnahme der Kriminalitätsbekämpfung gehen, die so unverhältnismäßig war, dass sie selbst in den Bereich der Illegalität abgedriftet ist und dabei übrigens auch noch einen ziemlich großen Skandal hervorgerufen hat. Das ist heute sicher auch kein ganz klassischer True Crime Content, so mit dem Dreiklang Verbrechen, Ermittlung und Strafe. Aber wir fanden die Geschichte einfach so gut und so hörenswert, dass wir sie euch unbedingt erzählen wollten. Und wenn ihr es eben klassischer haben möchtet, gar kein Problem, wartet einfach ein paar Tage, dann erscheint ja auch schon die nächste reguläre Folge von Böses Blut und da bekommt ihr wieder ein in Anführungszeichen gewöhnliches Verbrechen aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert geboten. Ja, und bevor ich mich jetzt noch weiter in kryptischen Andeutungen und Vorbemerkungen verliere, springen wir jetzt ganz schnell mitten rein ins Geschehen und in das Jahr 1907. Der Ort der Handlung ist Frankfurt am Main, genauer gesagt das Warenhaus Grand Bazar auf der Frankfurter Zeil. Wenn ihr Frankfurt kennt, dann werdet ihr wohl auch die Zeil kennen und falls nicht, das ist die beliebteste und belebteste Einkaufs- und Geschäftsstraße der Stadt und es galt auch schon 1907. Am Abend des 10. Juli 1907, das war ein Mittwoch, da gingen in diesem Warenhaus Grand Bazar merkwürdige Dinge vor sich, die in den folgenden Tagen zum Top-Gesprächsthema in Frankfurt werden sollten. Das Warenhaus hatte bereits geschlossen und rund 300 Verkäuferinnen, die dort angestellt waren, wollten jetzt eigentlich gerne Feierabend machen und nach Hause gehen, aber daraus wurde erstmal nichts, denn die Geschäftsleitung hatte eine gründliche und unangekündigte Leibesvisitation aller Verkäuferinnen angeordnet. Jede einzelne Frau sollte sich in der Portiersloge des Hauses durchsuchen lassen, bevor sie das Gebäude verlassen durfte. Das war ein unerhörter und skandalöser Vorgang und ein zeitraubender noch dazu, denn angeblich konnte die letzte Frau erst gegen 22 Uhr nach Hause gehen. Lasst uns also heute zusammen schauen, welche Vorgeschichte hinter dieser Massenvisitation im Grand Bazar steckte, wie sie ablief und vor allem auch, welche Folgen sich daraus ergeben haben. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann in Deutschland die Ära der großen Warenhäuser, die natürlich vor allem in den Großstädten ihre Pforten öffneten. Das war zu seiner Zeit ein ziemliches Novum, denn davor musste man als Kunde oder Kundin halt in 7 unterschiedliche Läden rennen, um 7 unterschiedliche Produktarten zu kaufen. Und jetzt ging das alles mit einem einzigen Warenhausbesuch. Zugleich hatte das Einkaufen dort einen besonderen Flair, den man schon vom äußeren Erscheinungsbild her erahnen kann, wenn man sich historische Abbildungen, also Fotografien vor allem, anschaut. Denn meist sieht man da ausgesprochen schicke und elegant gestaltete Jugendstilfassaden. Und diese moderne Eleganz, die setzte sich auch im Inneren der Warenhäuser fort. Und das galt auch für das Warenhaus Grand Bazar in Frankfurt. Das Gebäude in der Form gibt es heute kriegsbedingt nicht mehr, aber ich stelle euch auf unserem Patreon-Kanal ein paar Bilder zu dieser Folge bereit. Darunter ist auch eines vom Grand Bazar, also eine Außenaufnahme, damit ihr euch einfach einen Eindruck machen könnt. Jedenfalls, der Einkaufsbummel wurde durch die Warenhäuser zu einem echten Erlebnis und der Begriff Konsumpalast stellt in diesem Kontext tatsächlich keine Übertreibung dar. Wenn wir jetzt auf die andere Seite der Ladentheke schauen, also von der Kundschaft weg und hin zur Belegschaft, dann stellen wir fest, dass die Warenhäuser im städtischen Raum auch sehr wichtige Arbeitgeber waren, und zwar vor allem für Frauen, ganz besonders für junge und ledige Frauen, die da als angestellte Verkäuferinnen und Helferinnen beschäftigt waren. Und das waren gar nicht mal so wenige. Also beim Grand Bazar ist ja eben schon die ganz beachtliche, wie ich finde, Zahl von 300 Verkäuferinnen gefallen. Dabei muss man einfach sehen, dass es kein Supermarkt war, in dem man sich seinen Kram einfach aus dem Regal genommen hat, sondern es gab da etliche Abteilungen, in denen die Kundschaft beraten und bedient wurde. Zum Beispiel waren da auch Textilien, die meterweise verkauft wurden, oder andere Produkte, die man abwiegen musste. Und so erklärt sich dann eben diese große Zahl an Verkäuferinnen. An dieser Stelle vielleicht noch als Erinnerung, dass Mädchen und Frauen insbesondere in der Lebensphase bis zur Eheschließung einer Arbeit nachgingen, also ich meine jetzt eine Arbeit außerhalb der Familie, das war damals nichts Besonderes, wenn man mal von den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Oberschichten absieht. Also im landwirtschaftlichen Bereich haben wir da zum Beispiel schon Jahrhunderte früher die Mägde, die mehrere Jahre auf einem fremden Hof arbeiteten, dabei auch natürlich viel lernten, bevor sie dann, idealerweise zumindest, durch Heirat zu Bäuerinnen wurden. Später kommen dann vermehrt Stellen in der Manufaktur- und Industriearbeit dazu, bis hin sogar zu bestimmten Tätigkeiten im Bereich Bergbau. Und dann natürlich auch die Arbeit als Dienstmädchen in anderen hauswirtschaftlichen Bereichen oder auch im sozialen Sektor. Was aber neu war, gerade so um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, das war eine bestimmte Form der Arbeit, die massiv an Bedeutung gewann. Grob gesagt geht es da um nicht selbstständige Tätigkeiten außerhalb der Produktion oder einfacher gesagt, um die Klasse der Angestellten. In diesem Bereich entstanden nun also auch sehr viele neue Jobs für Frauen, und zwar durchaus attraktive Jobs, die ein neues Selbstverständnis mit sich brachten. Das machte halt schon einen Unterschied, ob man Hilfsarbeiterin in der Stahlfabrik war oder im Grand Bazar die neuesten Stoffmuster verkaufte. Jetzt kommt das große Aber. Während die ganz überwiegende Mehrheit der Arbeitskräfte in den Kaufhäusern weiblich war, blieb die Chefetage fest in Männerhand, auch im Grand Bazar in Frankfurt. Im Jahr 1907, das uns heute interessiert, gehörten das Warenhaus und noch eine weitere Filiale in Nürnberg einer belgischen Gesellschaft mit Sitz in Brüssel. Als Direktor war ein Mann namens Adolphe Depierre eingesetzt, ein ehemaliger Oberst der belgischen Armee. Der behielt seinen militärischen Führungsstil offensichtlich auch als Warenhausdirektor bei. Die Massenvisitation von 1907 ging angeblich auf einen anonymen Brief an die Geschäftsleitung zurück, in dem der Schreiber oder die Schreiberin behauptete, dass eine Verkäuferin regelmäßig Waren aus dem Grand Bazar mitgehen ließ, ohne dass dabei ein Name genannt wurde. Also ein Name der Verkäuferin, meine ich jetzt. Und Direktor de Pierre, dieser Oberst AD, ging der Sache generalstabsmäßig nach und befahl eben die körperliche Durchsuchung aller Verkäuferinnen. Mit der Durchführung dieses Befehls wurden sogenannte Aufsichtsdamen beauftragt. Das waren auch weibliche Angestellte, die in der Hierarchie des Grand Bazar aber über den einfachen Verkäuferinnen standen. Über den genauen Ablauf der Visitation konnte man später sehr viel in deutschen und sogar in ausländischen Zeitungen lesen. Die Darstellungen weichen da in Details etwas voneinander ab, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ich habe euch jedenfalls einen Artikel rausgesucht, der im Neuen Wiener Tagblatt erschienen ist. Und ich habe den nicht ausgewählt, weil ich den jetzt für besonders zuverlässig oder glaubwürdig halte, sondern weil da eine besondere und auch etwas zwiegespaltene Sichtweise auf diese Geschehnisse in Frankfurt erkennbar wird. Da heißt es nämlich schon ganz am Anfang, ich zitiere: Ein Vorkommnis eigener Art wird hier viel belacht, aber auch ernst besprochen. Das Letztere geschieht mit Recht. Das Erstere kann man bei der Komik der Sache keinem Menschen wehren. Ja, und diese erwähnte Komik der Sache, die kommt dann besonders bei der Beschreibung des Vorkommnisses an sich voll zur Geltung. Ich zitiere weiter. Drei Aufseherinnen der Firma postierten sich in der Portierloge, die beim Verlassen des Geschäfts passiert werden muss, und durchsuchten jedes Mädchen. Für den Fall, dass sich eine der Damen weigern sollte, der Untersuchung stattzugeben, hatte man den Portier beauftragt, dem amüsanten Akt beizuwohnen. Man kann sich leicht denken, dass die Visitation nicht ohne Widerspruch hingenommen wurde. Die Inquisitorinnen nahmen es mit ihrer Pflicht sehr genau. Sie durchstöberten nicht allein das Ledertäschchen, das heute jedes Fräulein zur Unterbringung von Schnupftuch, Hausschlüssel und Riechfläschchen mit einer gewissen Grazie am Arm trägt. Das wäre am Ende noch angegangen. Nein, auch die Strümpfe, die Röcke und Unterröcke wurden nach verdächtigen Gegenständen gewissenhaft durchforscht. Und damit die Chefösen für alle Zukunft wüssten, wie fest ihre Geschlechtsgenossinnen geschnürt seien, wurde da und dort auch das Mieder gelockert. Also abgesehen davon, dass ihr jetzt alle den Begriff Chefeuse für weibliche Vorgesetzte gelernt habt, habt ihr sicher auch diesen schlüpfrigen und sogar voyeuristischen Unterton herausgehört, der da angeschlagen wird. Es klingt für mich persönlich fast so, als ob der Schreiber vielleicht ganz gerne der Portier gewesen wäre, der live dabei war, als man 300 Verkäuferinnen unter die Röcke geschaut hat. Und so eine humoristische Sichtweise zeigt sich auch in ganz anderen Medien. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht wissen, aber ich habe eine gewisse Sammelleidenschaft für alte Ansichtskarten, die sich mit historischen Kriminalfällen beschäftigen und naja, was soll ich euch sagen? Schon kurz nach dem 10. Juli 1907 wurden in Frankfurt die Druckerpressen angeworfen, um Karten über dieses Ereignis herzustellen, und zwar unter dem Titel Damen-Visitationspostkarte. Diese Karte, also aus meiner Privatsammlung, die findet ihr auch bei den Abbildungen auf Patreon. Aber wir sind hier ja ein Format für die Ohren, nicht für die Augen, deshalb eine grobe Beschreibung. Man sieht da eine Zeichnung, die mehrere Frauen darstellt. Teils sind damit die Verkäuferinnen gemeint, teils diese Aufsichtsdamen. Und das Kernmotiv ist eine Verkäuferin, die gerade von zwei Frauen durchsucht wird. Eine steht vor ihr und tastet ihr so an der Brust herum und die andere kniet hinter ihr und hebt ihren Rock hoch. Und die Betroffene wendet sich ab und hält beschämt eine Hand oder vielleicht auch ein Schnupftuch vor ihr Gesicht. Darunter steht dann ein kleines zweistrophiges Gedicht des Frankfurter Komikers Adam Müller, genannt Millerche, der damals sehr bekannt und berühmt war. Und die erste Strophe möchte ich euch auch vorlesen, die lautet wie folgt. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem Himmelszelt so klar? Wie viel Ladenmädchen gehen hier in unseren Grand Bazar? Ach, sie wurden visitiert, ob sie nicht was abserviert, so 300 an der Zahl. Die zweite Strophe lasse ich aus, und zwar nicht, weil die jetzt so furchtbar schlimm ist oder weil ich hier irgendwas wegzensieren will, sondern ganz einfach, weil die teilweise in Dialekt verfasst ist und ich der Frankfurter Mundart keine Gewalt antun wollte. Aber die Pointe lässt sich schnell zusammenfassen. Die läuft wieder darauf hinaus, dass man da in der Portiersloge eben zarte Füßchen und ein bisschen nackte Haut sehen konnte und dass man daran eben erkennt, dass der Grand Bazar doch ein wahrer Göttertempel ist. Und wenn ihr es ganz genau wissen wollt, wie gesagt, die Karte auch mit dem Gedicht steht für euch bereit zum Angucken. Gut, damit verlassen wir jetzt aber endgültig den humoristischen Sektor. Der Zeitungsartikel, aus dem ich vorgelesen habe, erwähnt ja schon, dass die Sache auch ernsthaft besprochen wurde und, wie der Artikel sagt, mit Recht. Tatsächlich kann man erkennen, dass die Vorgänge im Grand Bazar eben nicht nur Heiterkeit, sondern auch große Empörung und Solidarität mit den betroffenen Frauen auslösten. Die Massenvisitation wurde vielfach als ein demütigender und übergriffiger Akt wahrgenommen, der auch zudem noch gegen die Regeln der Schicklichkeit verstieß und die Ehrbarkeit der betroffenen Frauen angriff, weil sie ja alle wie potenzielle Diebinnen behandelt wurden. Wir haben vorhin eben in dem Artikel gehört, dass die Verkäuferinnen dem Vorgehen schon während der Durchsuchung widersprochen hätten. In anderen Zeitungen kann man aber nachlesen, dass es da, wenn überhaupt, nur ganz vereinzelte Proteste gab. Und die richteten sich offenbar besonders gegen die Anwesenheit des männlichen Portiers, der wohl auch tatsächlich bald darauf aus dem Raum weggeschickt wurde. So richtiger Widerstand kam dann erst in den folgenden Tagen auf. Eine Textstelle legt nahe, dass das zunächst in erster Linie von den Eltern und von den Verlobten der betroffenen Verkäuferinnen ausging. Also mal unabhängig davon, ob das stimmt, ist es natürlich interessant, weil man erkennt, dass man Frauen, zumal ledigen Frauen, nicht zugestanden hat, für ihre eigenen Rechte einzustehen. Und im Grunde verschiebt man damit auch den Fokus, weil es dann eigentlich nicht mehr um das Unrecht geht, das diese Frauen selbst erfahren haben. Stattdessen sind da Väter, die die Familienehre in Gefahr sehen, weil die Tochter mit dem Thema Diebstahl in Verbindung gebracht wird. Oder halt ein Verlobter, der sich empört, weil irgendjemand unter einen Rock geschaut hat, unter den doch eigentlich nur er schauen darf. Aber der Skandal im Grand Bazar entwickelte sich sehr schnell über diese private und sehr persönliche Sphäre hinaus und bekam eine politische Dimension. Da spielte wieder die Berufsgruppe der Angestellten eine Rolle, die sich schon damals in Verbänden organisiert hatte, um die eigenen Interessen zu vertreten, also ganz ähnlich wie die klassischen Gewerkschaften bei der Arbeiterklasse. Und in unserem Fall tat sich eine Organisation besonders hervor. Das war der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen. Und nur damit es klar ist, ich habe das hier jetzt nicht nachträglich gegendert. Die Handlungsgehilfinnen waren tatsächlich schon bei der Gründung im Jahr 1897 sprachlich berücksichtigt worden. Allerdings muss man auch sagen, fielen sie dann 1912 wieder aus dem Namen raus und es blieben eben nur die Handlungsgehilfen übrig. Dieser Verband organisierte schon 4 Tage nach der Visitation im Grand Bazar eine Protestversammlung. 2 Tage später folgte eine weitere und dabei wurde unter anderem die Entlassung des Direktors Adolphe Depierre gefordert. Ich zitiere hier mal aus einem Redebeitrag dieser zweiten Versammlung, wie er in der Presse wiedergegeben wurde. Das traurige Vorkommnis verdiene weit über den engen Rahmen der Beteiligten hinaus allgemeine Beachtung, da es wieder einmal die herrschenden Zustände in unserem Musterstaate und die Behandlungsweise, die sich gerade die kaufmännischen Angestellten noch gefallen lassen müssen, in grellem Lichte zeige. Aber nicht, wie das an den 300 Frauen und Mädchen begangene Verbrechen gesühnt werden soll, sei in der Versammlung zu entscheiden. Darüber werden die Staatsanwaltschaft und die Gerichte urteilen. Heute komme es darauf an, Mittel und Wege zu finden, um eine Wiederholung eines so bedauerlichen Vorkommnisses zu verhüten und den Angestellten eine ständige Schutzinstanz zu schaffen. Aus dieser, also aus der politisch linken Ecke, kamen da sogar noch deutlichere Worte, die hauptsächlich auch gedruckt veröffentlicht wurden. Da wurde nun tatsächlich sehr deutlich die Würde der Betroffenen selbst in den Mittelpunkt der Sache gestellt. An einer Stelle ist sogar sicherlich mit einer bestimmten Zuspitzung von moderner Sklaverei die Rede. Interessant ist auch, dass sich noch andere Organisationen und Verbände mit den Verkäuferinnen des Grand Bazar solidarisierten, darunter auch Verbände der Arbeiterbewegung, also nicht der Angestellten, sondern der Arbeiterschaft. Um da jetzt ein bisschen Essig in den Wein zu schütten, muss man vielleicht erwähnen, dass es dabei sicher nicht nur um die unmittelbaren Interessen der Verkäuferinnen ging. Die großen Warenhäuser als neue Big Player des Einzelhandels standen in ihren Anfangsjahren ständig in der Kritik. Zum einen von Seiten der kleinen, traditionellen Kaufleute und Handwerker, die sich da einer massiven Konkurrenz ausgesetzt sahen, aber halt auch von kapitalismuskritischen Akteuren. Und da etliche Warenhäuser von jüdischen Kaufleuten gegründet worden waren oder durch jüdische Kaufleute geführt wurden, war diese Kritik häufig, sehr häufig und sehr deutlich auch antisemitisch untermalt. Also das gilt jetzt nicht speziell bei diesem Vorfall im Grand Bazar, aber im Allgemeinen lässt sich das durchaus feststellen. Der Protest zielte also durchaus auf ein schon vorhandenes Feindbild der Warenhäuser ab. Im Übrigen kann man auch noch beobachten, dieser Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, der nutzte diesen Frankfurter Skandal sehr offensiv, um Mitgliederwerbung zu betreiben. Wie dem auch immer sei, der organisierte Widerstand zeigte tatsächlich Erfolg und das sogar schon ziemlich schnell. Zunächst wurde eine der beteiligten Aufsichtsdamen des Grand Bazar entlassen und naja, da kann man vielleicht noch von einem Bauernopfer sprechen, denn die war natürlich auch nur eine Angestellte, die den Anweisungen von oben nachgekommen war. Aber damit nicht genug, kurze Zeit später entließ der Aufsichtsrat des Grand Bazar auch den verantwortlichen Direktor Adolphe Depierre. Damit war die Hauptforderung der Angestellten erfüllt. Es gab wohl auch noch Ansätze, Depierre juristisch und strafrechtlich zu belangen, also da werden Delikte wie Freiheitsberaubung, Beleidigung und Nötigung genannt, aber soweit ich es nachvollziehen konnte bei der Recherche, blieb es da beim Versuch. Ich habe jedenfalls keine Hinweise auf einen späteren Prozess gefunden. Und damit bleibt noch eine letzte Frage offen, nämlich: Was wurde denn jetzt gefunden bei der großen Visitation im Grand Bazar? Die Angaben widersprechen sich auch an dieser Stelle. Einmal kann man nachlesen, man habe bei 299 Verkäuferinnen nichts und bei einer einzigen ein Stückchen geklaute Schokolade entdeckt. In einer anderen Quelle wird die Ausbeute noch magerer dargestellt. Da heißt es, man habe schlicht und ergreifend rein gar nichts gefunden. Ja, und damit endet diese kurze Bonusfolge von Böses Blut. Ich hoffe, ihr hattet interessante, spannende Unterhaltung, auch wenn wir eben nicht so im ganz klassischen True Crime Sektor unterwegs waren. Ich möchte jetzt auch gar keine riesigen Abschiedsworte verlieren, aber was natürlich immer sein muss, es geht ein dickes Dankeschön an die Menschen, die böses Blut mit möglich machen. Gastsprecher hatten wir ja in dieser Folge nicht, aber das Dankeschön gilt wie immer. Jan Schellenberger, der die Technik unter sich hat, und Katha Merz, die uns im Bereich Social Media und IT unterstützt. Wenn euch das übrigens gefallen hat, was uns sehr freuen würde, lasst gerne eine gute Bewertung da, vor allem wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, oder abonniert uns und hört uns auf jeden Fall weiterhin an. Wie gesagt, in ein paar Tagen kommt dann die nächste reguläre Folge. Ich grüße euch ganz herzlich, euer Jan Wiechert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wiechert und Jan Schellenberger Media GbR.